7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen heute gemeinsam auf die Themen der Kalenderwoche 51. Da legt Douglas nach dem Börsencomeback den Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Die EU-Führungsspitzen, die treffen sich in Brüssel und einige Notenbanken, darunter die Fed in den USA, die entscheiden über die Zinsfrage. Jetzt schauen wir aber erst einmal auf eine Übernahme, die uns in dieser Woche beschäftigt hat. Zalando will About You übernehmen und die Details dazu hat mein Kollege Philipp Habdank im Gepäck. Hallo Philipp.
Hallo Sabine.
Philipp, der Deal, der hat in der Modewelt ziemlich für Aufsehen gesorgt. Zalando will den Wettbewerber About You kaufen. Das ist ein Deal, der hat die Branche, aber auch die Börse ziemlich aufhorchen lassen.
Ja, das ist ja aber auch echt ein Hammer. Also Zalando plant, bis zu 100% der Anteile von About You zu übernehmen. Die beiden Unternehmen haben dafür bereits eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet.
So, und was sagt die Börse dazu?
Also die About You-Aktie, die hat am Tag der Bekanntgabe massiv zugelegt, um rund 66%. Der Kurs hat sich damit, wie bei so Transaktionen ja eigentlich üblich, unmittelbar an den von Zalando gebotenen Preis von 6,50 Euro pro Aktie angenähert. Die Zalando-Aktionäre, die sind dagegen etwas skeptischer. Die Aktie hat nach Bekanntwerden des Deals zunächst etwa 5% eingebüßt, aber auch das ist ja bei M&A-Deals nicht ganz unüblich.
Das stimmt. Jetzt hast du auch schon gesagt, die About You-Aktie wurde durch den Deal zwar deutlich beflügelt, aber wer das Papier jetzt schon länger im Portfolio hat, der dürfte vermutlich dennoch nicht so ganz glücklich sein mit der Investition, oder?
Vermutlich nicht. Die von Zalando gebotenen 6,50 Euro je Aktie, die sind weit entfernt vom Ausgabekurs beim IPO, der vor 3,5 Jahren war. Damals lag der Ausgabepreis für die About You-Aktie bei 23 Euro, also deutlich, deutlich höher.
Jetzt lass uns mal darauf schauen, was About You jetzt für Zalando so interessant macht. Der Zalando-Mitgründer Robert Gentz, der hat auf einer Pressekonferenz gesagt, dass die Strategien perfekt zusammenpassen würden. Er sieht bei About You spezielle Stärken, die Zalando ergänzen sollen. Was ist das denn?
Perfect Match.
Genau.
Im Unternehmenskundengeschäft bringt About You mit seinem Shop-System Scale ein interessantes Asset mit. Das soll das bestehende E-Commerce-System von Zalando namens Sios ergänzen. Im Privatkundengeschäft ist eine Zwei-Marken-Strategie angestrebt. Da bleiben dann also beide Marken erhalten.
Und dann sind wir die Börsenzeitung. Das heißt, wir müssen noch kurz über Geld sprechen.
Unbedingt. Also Zalando will die Übernahme komplett aus eigenen Mitteln finanzieren und die Unternehmen erwarten ab 2028 dann jährliche Einsparungen von rund 100 Millionen Euro. Die sollen etwa aus Synergien in der Logistik und der Zahlungsabwicklung kommen. Entlassungen, die sollen angeblich keine große Rolle spielen, aber es sei noch zu früh, solche Maßnahmen komplett auszuschließen, hat Gentz gesagt.
Gut, das dürfte also vielleicht doch für ein bisschen Verunsicherung sorgen in der Belegschaft. Danke schon mal bis hierhin, Philipp. Wir sprechen gleich noch weiter. In der kommenden Woche können wir eine kleine geldpolitische Weltreise machen, denn es tagen gleich mehrere große Notenbanken. Am Mittwochabend unserer Zeit wird der Zinsentscheid aus den USA erwartet und auch in Japan und Großbritannien stehen Entscheidungen an. Einen Blick darauf werfe ich jetzt mit unserem währungspolitischen Korrespondenten. Martin Pirkel ist bei mir zu Gast. Hallo Martin.
Hallo Sabine.
So Martin, du bist ein gefragter Mann in diesen Wochen. In dieser Woche hat die EZB den Auftakt gemacht. Nächste Woche geht es weiter rund um den Globustagen im Dezember noch einmal die Notenbanken. Am Mittwoch geht's los mit der Fed in den USA. Was erwartest du denn von der Fed? Da deutet es auf eine weitere Zinssenkung hin?
Ja, ich denke, das ist sehr wahrscheinlich, dass die Fed noch eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte verkünden wird. Es gab so noch leichte Restzweifel, die sind aber dann eigentlich ausgeräumt worden durch den US-Arbeitsmarktbericht für November. Da haben wir zwar ein hohes Stellenwachstum gesehen, das wurde aber verzerrt durch Sondereffekte wie Wirbelstürme in den USA oder auch ein Streik bei Boeing. Das hat jetzt dann eben im November zu einem Nachholeffekt sozusagen geführt, aber wenn man das rausrechnet, dann sehen wir, dass es zwar ein robustes Stellenwachstum ist, aber mit einem Trend eher nach unten und auf jeden Fall keine Überhitzung des Arbeitsmarktes. Und letzteres hätte vielleicht nochmal Zweifel einer Zinssenkung geben können, aber das ist jetzt eigentlich ausgeräumt. Und bei der Inflation wiederum sehen wir eine Seitwärtsbewegung, wenn wir uns den PCE-Indikator anschauen, das bevorzugte Inflationsmaß der FED. Da gibt es eine Stagnation mehr oder weniger überhalb des Inflationsziels. Von daher sieht es jetzt nach einer Zinssenkung jetzt im Dezember aus, aber eher nach einer Zinspause dann im Januar.
Jetzt steht ja so ein bisschen ein Elefant im Raum, ein Elefant namens Donald. Donald Trump wird am 20. Januar im Weißen Haus wieder als US-Präsident ins Amt gehen. Das muss man ja alles irgendwie schon so ein bisschen im Hinterkopf haben. Inwieweit wirkt sich das schon aus und was ist dann auch von Donald Trumps Wirtschaftspolitik für die Geldpolitik zu erwarten?
Ja, das wird sich sicherlich stark auf die Geldpolitik in 2025 auswirken, nicht nur auf die FED. Für den Dezember dürfte es jetzt keine Rolle spielen, das wird die FED jetzt erstmal ausblenden. Aber es ist zum Beispiel auch ein weiteres Argument zu Jahresbeginn, dass die FED möglicherweise eine Zinspause verkündet, um dann eben erstmal abzuwarten, was Trump in seinen ersten Tagen im Amt wirklich verkünden wird. Weil vieles von dem, was er so angekündigt hat, das wirkt wahrscheinlich inflationsverstärkend. Was durchaus ein bisschen ironisch ist, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, dass im Wahlkampf Trump ja die hohe Inflation der vergangenen Jahre den Demokraten angelastet hat und damit, denke ich, auch erfolgreich ein paar Stimmen gewonnen hat. Jetzt dürfte seine Politik dazu führen, dass der Inflationsdruck in den USA eher steigt im kommenden Jahr, sodass die FED vermutlich etwas weniger Spielraum hat für Zinssenkungen im kommenden Jahr. Es gibt sogar Spekulationen über möglicherweise, je nachdem wie das alles ausgeht, dass die FED eine Zinserhöhung beschließen könnte im kommenden Jahr.
Das wäre also sozusagen dann das Umschlagen ins Gegenteil. Hältst du das für realistisch?
Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich und auch die meisten Analysten wollen das nicht ganz ausschließen und als ein mögliches Szenario, aber sehen das auf jeden Fall nicht als Basisszenario, sondern eher, dass die FED eben etwas früher mit den Zinssenkungen dann aufhört und dann mal pausiert. Wenn wir aber die Konstellation haben, dass durch die expansive Fiskalpolitik, die wahrscheinlich kommen wird, die restriktive Migrationspolitik, die sich auf dem Arbeitsmarkt auswirken dürfte, durch eben Steuersenkungen, durch die Zölle vor allem, wenn das alles eben zu einem sehr hohen Inflationsanstieg führt. Wir aber gleichzeitig sehen, dass die US-Wirtschaft brummt, dann könnte es tatsächlich zu einer Konstellation kommen, wo die FED über eine Zinserhöhung nachdenkt. Aber da sind noch viele Konjunktive und ich glaube eher, dass das ein unwahrscheinliches Szenario ist.
Also in den USA Zinserhöhungen noch in weiter Ferne, aber blicken wir mal nach Asien, auch in Japan. Steht eine Entscheidung an, die Bank of Japan trifft sich am Donnerstag und da sind Zinserhöhungen ja schon eine deutlich konkretere Option. Es wäre in Japan die dritte Erhöhung in diesem Jahr. Was meinst du, steht es bevor?
Also, dass es noch eine weitere Zinserhöhung geben wird, das ist jetzt, glaube ich, ziemlich klar. Da gab es auch deutliche Äußerungen von Seiten der Bank of Japan. Ob die aber jetzt schon im Dezember fallen wird, da kann man ein Fragezeichen hintermachen. Wir haben jetzt zuletzt auch widersprüchliche Signale gehört von Notenbankern. Notenbankpräsident Kazuo Ueda hat jetzt jüngst in einem Interview gesagt, dass die nächste Zinserhöhung naht. Das könnte man jetzt als Signal deuten für eine Zinserhöhung bereits im Dezember. Auf der anderen Seite hat ein anderes Vorstandsmitglied, Toyoaki Nakamura, eben gesagt, dass er noch nicht davon überzeugt ist, dass der Lohn Anstieg, den wir in Japan sehen, auch nachhaltig ist. Oder mit anderen Worten, dass der Inflationsdruck vielleicht nicht hoch genug ist für eine Zinserhöhung aktuell. Von daher ein bisschen widersprüchliche Signale. Und was man aber auch so ein bisschen aus dem Umfeld hört, dass man jetzt nicht so groß den Zeitdruck sieht bei einer weiteren Zinserhöhung. Von daher, Tendenz geht eher Richtung Zinspause, aber eine Zinserhöhung würde ich jetzt auch nicht ausschließen.
Und um nochmal einen dritten Stop einzulegen auf dieser kleinen Reise, auch die Bank of England wird zusammenkommen, ebenfalls am Donnerstag. Und über die Zinssituation beraten, wie ist denn die Lage auf der britischen Insel derzeit?
Ja, da spricht vieles dafür, dass wir eine Zinspause zum Jahresschluss sehen werden. Im kommenden Jahr könnte es allerdings mehr Zinssenkungen geben, als zuletzt noch erwartet worden ist. Notenbankchef Andrew Bailey hat sich jüngst geäußert und in einem Interview gesagt, dass er sich 4 Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in 2025 vorstellen könnte. Das ist tatsächlich mehr, als die Finanzmärkte erwartet hatten. Die hatten 3 Zinsschritte eingepreist bis dahin. Allerdings muss man auch sagen, dass Bailey diese Zinsprognose, wenn man das so nennen will, an eine Bedingung geknüpft hat, nämlich dass die Disinflation in Großbritannien sich auch im kommenden Jahr so fortsetzt, wie die Bank of England das aktuell erwartet. Und Da muss man natürlich auch erstmal schauen, ob sich das so umsetzt, auch nicht nur wegen Donald Trump und seinen möglichen Auswirkungen auf die Inflation weltweit.
Also einiges im Fluss und auch einiges, was wir definitiv im nächsten Jahr weiterverfolgen werden. Da werden wir sicherlich auch das eine oder andere Mal wieder sprechen. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung heute. Das war Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Schön, dass du hier warst. Danke dir.
Gerne.
Nicht nur die Notenbanken sind in der nächsten Woche aktiv, auch einige andere Themen stehen auf dem Tableau. Unter anderem präsentiert Douglas die Geschäftszahlen für sein im September abgelaufenes Geschäftsjahr. Und Philipp, da wird der Blick auch auf die Börsentafel wandern, oder?
Absolut. Und die Erwartungen sind hoch der Aktionäre. Und viele Investoren, die hoffen darauf, dass die neuen Zahlen endlich auch den Aktienkurs beflügeln. Denn der Start ins zweite Börsenleben von Douglas im März, der war eher unsanft.
Ja, die Aktie, die notierte jetzt zuletzt so um die 20 Euro. Der Ausgabepreis allerdings, der lag bei 26 Euro, also etwa ein Viertel kann man sagen höher. Und das in einer Spanne, wo eigentlich die Aktienmärkte sich insgesamt ganz gut entwickelt haben. Aber Douglas hat an der Börse verloren.
Jo, das stimmt. Wobei man trotz des negativen Bildes an der Börse schon sagen muss, operativ, da läuft es bei Douglas eigentlich ziemlich gut. Denn trotz der anhaltenden Konsumschwäche hat das Unternehmen sein Umsatzziel nach 9 Monaten erreicht. Das ist schon ein starkes Zeichen. Aber an der Börse, da zählen halt auch andere Dinge, wie beispielsweise die Eigentümerstruktur. Und da wird es halt kompliziert.
Ja, du spielst auf CVC Capital und die Gründerfamilie Kreke an. Die halten nach wie vor die Mehrheit an Douglas, aber da sind Veränderungen durchaus absehbar.
Genau, es ist kein Geheimnis, dass CVC seinen Anteil perspektivisch abschmelzen wird und dafür auf eine günstige Verkaufsgelegenheit wartet. Und so ein größerer Anteilsverkauf, der würde natürlich dann wieder die Aktie unter Druck setzen.
Am Donnerstag findet dann auch noch der EU-Gipfel statt. Und dieses Jahr gab es ja einige geopolitische Verwerfungen. Das dürfte, nehme ich mal an, auch die Agenda des Gipfels prägen, oder?
Ja, genau, gehe ich auch von aus. Der Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, der legt diesmal nämlich den Fokus auf Sicherheit und Resilienz. Das ist wenig überraschend angesichts der vielen Krisenhärte, die Europa gerade beschäftigen. Und EU-Ratspräsident Antonio Costa hat hierbei 4 zentrale Themen auf die Agenda gesetzt.
Dann gehen wir die doch mal durch. Was ist denn das Thema an erster Stelle?
Wenig überraschend die Lage in der Ukraine. Der ukrainische Regierungschef Volodymyr Zelensky wird sogar zeitweise an einem Treffen teilnehmen. Es geht darum, wie die EU die Ukraine weiterhin unterstützen kann. Zwar politisch, wirtschaftlich und auch militärisch.
Ja, das war absehbar, dass das ein zentrales Thema wird. Was ist denn der zweite Schwerpunkt?
Der zweite Schwerpunkt, der ehemalige finnische Präsident Sauli Niinistö wird in seiner aktuellen Funktion als Spezialberater von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Bericht präsentieren. Darin geht es um die Frage, wie Europa seine zivile und militärische Einsatzbereitschaft stärken kann. Debattiert wird derzeit ein möglicher 500 Milliarden Euro Verteidigungsfonds.
500 Milliarden Euro ist ja eine ganz schöne Hausnummer. Gibt es darauf schon erste Reaktionen aus den Mitgliedstaaten?
Ja, die gibt es und die Meinungen gehen auseinander. Deutschland, vertreten durch Bundesfinanzminister Jörg Kukies, hat beispielsweise signalisiert, dass es diesen Fonds kritisch sieht. Stattdessen will Deutschland bestehende Instrumente wie die EU-Investitionsbank nutzen, um die Verteidigungsausgaben zu finanzieren, anstatt ein neues Schuldeninstrument einzuführen. Schulden sind bei uns ja immer so ein Thema.
Das bietet durchaus noch Konfliktpotenzial. Wie sieht's denn mit den anderen Themen aus?
Der dritte Punkt, der betrifft Europas globale Rolle und damit auch internationale Partnerschaften. Besonders wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit den USA. Der Gipfel wird über die künftige Ausrichtung dieser Partnerschaft sprechen, auch vor dem Hintergrund der geopolitischen Rivalitäten, die wir derzeit erleben.
Und der vierte Punkt, ich mache einen Educated Guess, das dürfte Syrien sein.
Bingo, 100 Punkte. Das Thema entwickelt sich ja derzeit nahezu täglich weiter und der EU-Gipfel, der will da besprechen, welche Konsequenzen die Lage in Syrien denn für Europa hat. Sei es in Bezug auf Migration, Stabilität oder natürlich auch Sicherheitsfragen.
Ein paar Termine hat das Termintableau der nächsten Woche außerdem noch zu bieten, wenn Sie mit dem Zug unterwegs sind. Von Sonntag an tritt der Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn in Kraft und am Montag wird es politisch. Bundeskanzler Olaf Scholz will im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Am Mittwoch steht der schon thematisierte Zinsentscheid der Federal Reserve an. Die Pressekonferenz mit Fed-Chairman Jerome Powell, die wird für 20.30 Uhr unserer Zeit erwartet. Und am Donnerstag folgen dann noch eine Reihe weiterer Zinsentscheide. Wie schon besprochen, der Zinsentscheid der Bank of England und der Bank of Japan. Außerdem kommen noch Zinsentscheide der Zentralbank von Norwegen, der Schwedischen Nationalbank und der Schweizerischen Nationalbank. Am Freitag ist dann ein großer Verfallstag an der Börse. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft, die finden Sie immer unter börsen-zeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. So, das also wird der Fahrplan für die kommende 51. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Und ja, ich darf Ihnen schon im Namen des gesamten Teams fröhliche Weihnachten wünschen, schöne Feiertage, gute Erholung, denn wir gehen in die Weihnachtspause. Philipp, ist der Baumstriezel inzwischen vertilgt?
Der Baumstriezel ist vertilgt.
Und die Geschenke sind alle besorgt?
Darüber reden wir dann lieber noch nicht. Bleiben doch bei dem Baumstriezel, der war sehr lecker.
Das ist doch ein versöhnliches Wort zum Abschluss.
Hat aber 7 Euro gekostet und wird jedes Jahr immer kleiner.
So, das war die Kapitalismuskritik zum Advent Ihnen allen. Wie gesagt, schöne Feiertage, erholen Sie sich gut und im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. 7 Tage Märkte ist wieder für Sie da am 10. Januar 2025. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin kommen Sie gut ins neue Jahr und wir hören uns am 10. Januar. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.